Guten Morgen, Lukas. Wir sind ja heute am Tag darauf noch einmal wieder versammelt, jetzt für unsere Zuhörer, weil leider hatten wir gestern ein bisschen Tonprobleme bei den ersten Minuten der neuen Sendung. Und deswegen versuchen wir das heute einfach kurz noch einmal. Ich glaube, wie habe ich gestern begonnen? Ich habe dich gefragt, ist dein Portfolio schon am Allzeithoch?
Genau, und ich habe geantwortet, es ist noch nicht am Allzeithoch. Und wenn man heute nochmal drauf schaut, ist es noch weiter runtergegangen, leider.
Ja, schade, schade. Und die Kurse sind ein bisschen im Runtergehen. Der Lukas sagt es eh. Du hast mich dann gestern, glaube ich, gefragt, wie es um mein Portfolio steht. Oder du hast behauptet, meins sei am Allzeithoch. Ich bin ja, wie dieser Tiroler immer behauptet, der andere. Der ist ja immer am Allzeithoch. Nein, aber genau. Und ich habe gesagt, fast oder nicht mehr ganz, es war am Allzeithoch zum Glück bei diesem Bitcoin-Hoch, das wir gesehen haben vor kurzem. Aber jetzt sind wir alle ein bisschen am Rücksetzer. Aber ich habe gesagt gestern, es geht noch, es ist erträglich. Es ist noch nicht so schlimm, glaube ich, mit dem Rücksetzer. Wir können das noch aushalten.
Ah, das kommt schon wieder, das kommt schon wieder alles.
Und das hat ein bisschen so diese 2017er-Vibes für mich, dieser Bullenmarkt, viel mehr als beim letzten Mal. Also, wenn du dich erinnerst, 2017, dieser eher graduellere Anstieg, wo das Ganze ein bisschen angenehmer einfach immer nach oben gegangen ist. Da gab es auch Rücksetzer von 20%, 25%, aber es war nicht so irgendwie beim letzten Mal, du weißt ja, wie es war. Im Frühjahr 2021, Elon Musk schreibt Bitcoin in seine Bio auf damals Twitter, heute X, und auf einmal geht alles durch die Decke und wir sehen diese erste interessante, massive Spitze bei Bitcoin, die dann im Sommer in einer kleinen, kurzen Zwischenbärenmarktphase endet und dann im November diese zweite Spitze, diese merkwürdige Doppelspitzenformation letztes Mal 2021, die war irgendwie nicht so lustig. Also 2017 war es lustiger, ich finde, diesmal ist es auch wieder ein bisschen lustiger. Und wir werden in dieser Folge ein bisschen drüber sprechen, was diese Märkte verbindet oder was sie auch trennt. Und ich glaube, es ist wirklich interessant, sich das ein bisschen anzuschauen, so aus der Perspektive, ist es dieses Mal anders als 2021? Ist es eher wie 2017? Wir haben dazu ein bisschen was zu sagen. Wir haben dazu gestern ein bisschen was aufgenommen und wir haben natürlich wieder die brandaktuellen Neuigkeiten mitgebracht bei den Kryptologen für euch, zumindest zum gestrigen Tag. Aber ich werde jetzt das Marktupdate gleich noch einmal neu machen, weil es hat sich ja seit gestern wieder ein bisschen was verändert. Und jetzt frage ich dich, Lukas, so wie immer, worum geht's heute?
Ja, danke, Alex. Also nutzen wir gleich die Chance. Wir sprechen nicht, sondern wir haben gestern darüber gesprochen, über die Google-Suchtrends. Die zeigen nämlich ja ganz starke Entwicklung in bestimmte Richtungen. Kommt jetzt die Masse an Leuten wieder zurück in den Kryptomarkt? Dann geben wir ein Update über die diversen Bitcoin- und Cryptocurrency-Treasuries. Da tut sich einiges. Staaten und Unternehmen kaufen immer mehr Kryptowährungen. Dann sprechen wir über Monero und Cubic. Da gab es anscheinend eine 51%-Attacke, eine 51%-Attacke. Dann die Chainlink Reserve. Wir sprechen heute viel über Reserves, aber spezifisch diese Chainlink Reserve möchte ich hervorheben, weil die ganz interessant sein könnte für viele andere Web3-Projekte. Dann gibt es eine Reihe von Flash News und dann sprechen wir über den norwegischen Staatsfonds. Auch der hat sein Exposure zu Bitcoin-Investments vergrößert, ganz eine spannende Geschichte. Und wir sprechen über, was ist die Exit Liquidity, solltet ihr Exit Liquidity sein oder nicht. Die Skurrilität der Woche handelt von Bulgarien. Und der Tipp der Woche, ganz wichtig für alle Leute, das ist ein riesen, riesen lukrativer Tipp für euch, also bitte dabei sein, bitte dranbleiben und euch alles anhören. Damit starten wir los, Alex.
Ja, nicht zu vergessen, wir geben in dieser Folge erstmals $100 an unsere Zuhörer her. Also wenn ihr unsere treuen Zuhörer seid, dann bleibt bis zum Ende dabei. Wir sagen euch, wie ihr $100 gewinnen könnt. Und das ist wirklich einfach, wenn ihr uns ein bisschen helft, also ein paar Minuten eurer Zeit, dann könnt ihr heute 100 US-Dollar-Coins gewinnen. Und damit würde ich sagen, starten wir ins Marktupdate am heute Dienstag, 19. August.
Willkommen beim vielseitigsten Krypto-Podcast Europas. Mit zusammen über 18 Jahren Erfahrung führen dich Alexander Kirchmeier und Lukas Leis durch die spannendsten Themen der Kryptowelt. Hier sind die Kryptologen.
Und wir schreiben die Blockzeit 910726 und damit beginnen wir heute mit dem generellen Überblick. Also Bitcoin bei 115.000, circa dort, wo wir gestern waren. Heute früh waren wir ja sogar ein bisschen unter diesen 115.000. Also falls ihr schon ein bisschen Angst verspürt, das liegt natürlich daran, dass wir 3% zurücksetzen mussten im Laufe der letzten Woche. Ethereum hält sich überraschend stark, also Ether zeigt wirklich gerade, dass es momentan eher so Ether-Saison ist. Ethereum nur 1,2% im Minus in den letzten 7 Tagen. XRP 4,4% im Minus. Und sonst sehen wir eigentlich durch die Bank eher so, ja, schwache Minus, schwache Plus, nicht allzu viel. Wir sehen BNB mit 4,45 im Plus, also ungefähr das, was XRP verloren hat. Bei den Top-Gewinnern aber sehen wir OKB, der Coin vom OKX Exchange. Und dieser Börsentoken, der ist heute oder ist in der letzten Woche mit 177% im Plus. Und das liegt daran, dass die über die Hälfte des Supplies verbrannt haben offenbar. Und der ist dann von heute auf morgen natürlich durch die Decke gegangen. Und das ist aus tokenökonomischer Sicht natürlich logisch, weil wir messen ja alles immer in der Marktkapitalisierung. Und wenn so ein Coin, der einen gewissen Wert hat laut dem Markt, also dieser Marktkapitalisierung zugewiesen wurde, wenn der natürlich auf einmal weniger Angebot hat, dann muss natürlich der Preis steigen, weil Angebot mal Preis ist ja diese Marktkapitalisierung. Und das ist natürlich für alle, die OKB halt, das sind ein Riesengewinn, also Gratulation an alle, die diesen Börsencoin halten. Und natürlich eine tolle Sache, wenn OKX da selbst seine Tokens verbrennt, damit die Benutzer da einen guten Profit machen. Dann sehen wir Mantel, auch Mantel ist ein Börsencoin. Ganz interessant, die Börsentokens tun sich ja sehr, sehr gut in letzter Zeit. Also auch BNB hat sich ja extrem gut entwickelt. Und Mantel steht in Verbindung zu Bybit. Das ist mit 34% im Plus in der letzten Woche, weil Bybit hat angekündigt, dass man Mantel stärker in das Business einbinden wird, dass man an der Börse weitere Anwendungsfälle für diesen Mantel-Token finden wird. Und das ist natürlich sehr, sehr spannend auch für Investoren. Dann an dritter Stelle diese Woche Cardano. Der Lukas wird uns später noch verraten, warum ADA sich so stark entwickelt hat, mit fast 19% auch im Plus. Und an der Nummer 4 ist heute, das war gestern nicht so, AB, also AB, dieser schwindlige Coin von diesem serbischen Ex-Präsidenten, glaube ich. Genau, also schauen wir mal, wer sich da rein investieren traut. Natürlich ist das alles keine Finanzberatung in dieser Sendung. Ihr müsst selbst entscheiden, was ihr wollt. Ich würde das nicht kaufen, sage ich ganz offen. Und dann noch Aerodrome Finance mit 16% im Plus. Das ist eine dezentrale Börse. Und Chainlink, auch der Lukas wird uns heute noch mehr über Chainlink verraten, mit über 12% im Plus. Und im Minus ganz stark, das war auch gestern schon so, die Meme-Coins, SPX 6900 mit über 20% im Minus. Pump.fun mit fast 19% im Minus. Und auch DeFi-Protokolle wie Ethena, Sky Money, das frühere MakerDAO und Lido, die sind auch stark im Minus mit rund 15% innerhalb einer Woche. Genau, Lukas, was sagst du dazu? Die DeFi-Protokolle, schade eigentlich, gell?
Schade und seltsam. Müssten wir uns dann ein bisschen genauer anschauen, warum das so ist. Aber die Folge ist ja schon aufgenommen.
Das machen wir in einer weiteren Folge, oder? Weil in dieser haben wir das jetzt nicht gemacht. Vielleicht nächste Woche, genau. So, dann schauen wir uns kurz den Marktüberblick an, heute am Dienstag eben. Und zwar der Fear and Greed Index, also ob Angst oder Gier im Markt ist, der ist sehr neutral, der war auch gestern schon sehr neutral. Also es sieht nach wie vor gut aus, dieser Rücksetzer ist nicht wirklich etwas, das noch viel Angst stiftet zu diesem Zeitpunkt. Ihr wisst alle, wir waren am Hoch vor nicht allzu langer Zeit. Ich glaube, das war am 14. August oder so. Da waren wir wirklich am Hochpunkt. Da hat Krypto 4,2 Billionen Marktkapitalisierung insgesamt erreicht. Und jetzt sind wir eben zurück auf 3,87 Billionen. Ist jetzt nicht weiter tragisch. Solche Rücksetzer im Bullenmarkt sind normal. Ist das Hoch schon da gewesen? War das das Bullenmarkt-Hoch oder gehen wir noch weiter hoch, Lukas?
Ich glaube, alle Anzeichen sind weiterhin auf, es geht weiter. Es wäre sehr seltsam, wenn es jetzt mit all diesen Entwicklungen weltweit bei Krypto und Bitcoin, wenn es einfach mal zu Ende sein sollte. Ich glaube, das geht noch weiter, eine Reihe, eine Zeit lang so weiter.
Und was wir heute sehen, ist erstmals nach langem auch große Abflüsse von den ETFs. Das liegt natürlich an diesem Rücksetzer. Das ist der Markt, vor allem diese Investoren, die im Trade-Fair-Bereich sind, die sind ein bisschen träger, die reagieren natürlich nicht so emotional wie die Krypto-Investoren. Das heißt, es dauert immer ein paar Tage, bis man das dann sieht. Und heute sehen wir auch deutlich, dass es da zu Kapitalabflüssen gekommen ist vom ETF-Markt. Der Altcoin-Saison-Index, wir haben es gestern bei dieser Test- oder bei dieser ersten Aufnahme besprochen, war er bei 43, heute ist er bei 44. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Weil, und das erkläre ich euch gleich, nämlich es bedeutet ja, dass 44 der Top 100 Coins besser performen als Bitcoin. Das heißt, mehr als die Hälfte performt eigentlich schlechter als Bitcoin. Und das heißt, wir haben nicht wirklich eine Altcoin-Saison im Moment. Aber, und das ist sehr, sehr spannend, diese Bitcoin-Dominanz, von der wir auch immer so gern sprechen, die ist trotzdem weiter am Stagnieren. Die ist gefallen und das habe ich ja prognostiziert. In, ich glaube, der letzten oder vorletzten Folge haben wir ein bisschen tiefer zu diesem Thema uns befasst, wo ich gesagt habe, wenn wir durch diese Hürde des 200-Tages-Durchschnitts nicht mehr durchkommen und hier ganz klar abgelehnt werden mit einem Abwärtstrend, der sich fortsetzt, dann wird die kollabieren. Und das sieht momentan so aus und das finde ich so spannend, weil die Coins, die besser performen als Bitcoin, diese 44, im Durchschnitt offenbar hinreichend besser performen, um den Rest zu kompensieren. Also Bitcoin selbst performt zwar nach wie vor nicht so schlecht, aber wir haben Coins eben ganz stark, Ethereum, Ether, BNB, aber auch andere große Namen, auch Solana war zuletzt wieder sehr, sehr stark unterwegs, die einfach so viel stärker performen, dass diese Bitcoin-Dominanz stark in den Keller geht. Und wenn wir uns das am Wochenchart anschauen, für die, die auf YouTube zuschauen, ihr seht das natürlich alles wieder live hier, dann sehen wir, dass da noch viel, viel Raum ist, dass das auch weiter abfällt, diese Dominanz. Und ja, ich glaube, zumindest so aufs Level von 50% werden wir kurzfristig gehen und dann müssen wir weiter entscheiden, ob es wirklich noch tiefer geht mit der Dominanz. Lukas, was habe ich noch vergessen beim Marktupdate? Was müssen wir uns noch anschauen? Die Stablecoins.
Ja, da tut sich einiges, gell?
Genau. Stablecoins ist gewaltig. Also das ist, der Lukas und ich sprechen immer davon, das ist halt wirklich dieses Fenster in die echte Kryptowelt. Weil im Vergleich zu diesen ETFs, die immer gehypt sind und so, kommt halt hier wirklich Geld rein, das direkt in unterschiedliche Kryptowährungen gewechselt werden kann. Im ETF, da ist das dann eingesperrt. Ihr wisst alle, da kauft man Ethereum oder Bitcoin und dann liegt das dort. Aber hier, das ist Geld, das wirklich aus der traditionellen Welt in Tether oder in andere Krypto-Stablecoins getauscht wird und dann direkt in den Markt fließen kann. Und da sehen wir in 30 Tagen fast 6% plus. Also 6%, das sind 15 Milliarden US-Dollar, die da reingeflossen sind im letzten Monat. Und das deutet schon darauf hin, als ob es jetzt bald einen richtig schönen Altcoin-Run noch gibt. Ja, im DeFi-Bereich schaut es nicht ganz so rosig aus, aber das ist wirklich nur dieser Schwankung geschuldet, weil alles ein bisschen so auf Rücksetzer gerade ist, bauen natürlich auch die Werte dieser unterschiedlichen DeFi-Währungen ab, also diese Kryptowährungen, die in DeFi verwendet werden, die gehen halt etwas runter und dadurch gibt es da auch einen Rücksetzer. Ich würde das jetzt nicht überbewerten. Und zu guter Letzt erwähnen wir noch ganz kurz die NFTs. Ich glaube, die Moonbirds, die haben sich wieder an den Platz 2 gesetzt hier in dieser Volumenswertung, das heißt, die zweitmeist getradeten NFTs sind jetzt wieder die Moonbirds. Die gab es ja, die kommen ja aus 2022, die sind ja auch damals eine von diesen Kollektionen gewesen, über die viele gesprochen haben. Die waren irgendwie in der Vergessenheit verschwunden und jetzt sind sie wieder da. Aber insgesamt muss man schon sagen, es ist schon eher traurig, ein NFT-Halter zu sein in diesem Bullenmarkt. So, und zu guter Letzt schauen wir uns noch das Bitcoin Power Law, also das Potenzgesetz des Bitcoins an. Und hier sehen wir, dass wir heute oder in diesen Tagen schon über $125.000 sein sollten. Tatsächlich sind wir bei ungefähr 115. Das heißt, wir sind nach wie vor unter diesem Erwartungswert. Und das heißt natürlich, es könnte bald wirklich explosiv über diesen Wert hindurchschießen. Das Allzeithoch, das wir bisher gesehen haben, ist nach wie vor knapp darunter. Also wirklich spannende Zeiten, die bevorstehen in diesen letzten Monaten des Bullenmarkts. Ich würde sagen, die heißeste Phase kommt jetzt. Und falls ihr noch mehr über dieses Bitcoin Power Law wissen möchtet, dann schaut euch gerne die Folge mit dem Physiker Alexander Rietzler an. Da haben wir im Detail alles besprochen, worum es da geht und warum dieses Power Law, dieses Potenzgesetz so funktioniert, wie es auch funktioniert. Und damit, Lukas, gebe ich jetzt wieder zu dir, zu den Neuigkeiten der Woche. Was hast du uns da mitgebracht?
Ja, danke, Alex. Ein sehr, sehr guter Überblick über den Markt. Wir haben bessere Zeiten gesehen, aber es ist schließlich auch Sommer. Und während die Preise ein bisschen fallen, steigen die Ankäufe von großen Unternehmen und von Staaten. Wenn du dich erinnerst, wir haben ja mal Richtung Beginn des Jahres eine so Episode gemacht, was wir denken, was die Haupttrends sein werden für dieses Jahr. Und ich glaube, was wir ein bisschen lieber unterschätzt haben damals noch, ist diese Prävalenz von den Public Treasury Companies und von Staaten, die da kaufen. Also Staaten haben wir erwähnt, aber es ist ein richtiger großer Trend auszumachen bei den Treasury Companies, also Unternehmen, die spezifisch darauf ausgerichtet sind, Bitcoin, Ethereum und auch weitere Kryptowährungen zu kaufen. Dazu wollten wir ein paar Updates geben, auch zur staatlichen Seite wollten wir Updates geben. Also es tut sich immer mehr natürlich in diesem Bereich. Ganz wichtig ist vom Finanzminister der USA, der hat nämlich bekannt gegeben, es wird aktuell keine zusätzlichen Käufe von Bitcoin geben. Das betrifft die strategische Bitcoin-Reserve, die ja im März mit einer Executive Order in die Welt gerufen wurde in den USA. Die USA besitzt circa zwischen Bereich von 15 bis 20 Milliarden US-Dollar in Bitcoin. Das sind ungefähr 200.000 Bitcoin, die sie haben. Und das ist, was sie in die strategische Bitcoin-Reserve reingeben werden. Das heißt, die wird viele, viele Jahre gehalten. Wenn Bitcoin im Wert steigt, wird man sich später mal überlegen, ob man damit vielleicht die Staatsschulden der USA zurückzahlen kann. Das ist eine ganz gute Idee, weil die steigen ja relativ heftig. Ich glaube, wir sind schon bei 37 Billionen US-Dollar an Staatsschulden und das geht immer weiter und wird immer mehr. Und es wird keine neuen Käufe damit geben, es sei denn, es gibt Möglichkeiten, sie budgetneutral zu ermöglichen. Was das konkret heißt, das ist ein bisschen noch offen. Das hat ein bisschen einen Preis nach unten gehauen bei
Bitcoin. Aber das ist ja eigentlich nichts Neues.
Das ist eigentlich nichts Neues. Ich sage mal, es hat einen Preis nach unten bewegt ein bisschen, weil es als negative News quasi aufgefasst wurde, weil man hat dann schon sehr viel positive Sentiment gehört aus den USA. Jetzt ist es ein bisschen ein Kontrast, weil das daher keine Investments getätigt werden in Bitcoin selbst. Nichtsdestotrotz eine riesige Summe.
Glaubst du nicht eher, dass das so nicht optimale Resultat des Trump-Putin-Meetings die Märkte generell ein bisschen in Turbulenz gebracht hat?
Das ist absolut richtig. Also der wesentliche Faktor war natürlich das. Es gibt dann weitere Gründe, wie zum Beispiel, wird es wirklich eine Senkung geben der Zinsen im September? Das war offensichtlich die fragwürdige Geschichte, das auf die Preise gedrückt hat. Einer der Auslöser war aber wirklich auch dieses Statement, obwohl es eigentlich, wenn man sich damit befasst, eigentlich kein Update war, weil es ist auch in den ganzen Gesetzestexten und in alten Aussagen nie wirklich gesagt worden, dass man aktiv Bitcoin kaufen wird. Das haben wir auch im Podcast ja immer so erklärt. Also die Zuhörer von hier, die sollten das wissen. Ich würde dann weitergehen Richtung Bitcoin und Ethereum. Ja, wir haben ja in der letzten Episode gesagt, Bitcoin Treasuries, da sehen wir die ganze Zeit Updates. Jede Episode haben wir was Neues zu berichten darüber. Und dann sind jetzt in ganz kurzer Zeit die Ethereum, die Ether Token Investments auf diese Art und Weise von Corporate Treasury Companies auf den Boden gestampft worden. Und auch hier ein kurzes Update. Einiges Spannendes. Wir haben den Peter Thiele mal erwähnt. Auch der ist jetzt wieder mit dabei. Der Peter Thiele, großer Investor, der zum Beispiel Facebook und andere Unternehmen in Silicon Valley groß gemacht hat.
PayPal, oder?
PayPal natürlich. Aber auch alles Mögliche. Ich glaube, Airbnb war noch dabei und so. Also unter den großen Ether-Käufern ist eben Bitmain Immersion Technologies zu nennen. Die haben letzte Woche im ETH, also Ethereum-Token, im Wert von 2 Milliarden US-Dollar zugekauft und halten nun über 1,5 Millionen an Ether-Token. Das ist ca. 1,26% des gesamten Supplies, also des gesamten Angebots an Ether-Token, das es überhaupt gibt. Also relativ riesig. Knapp dahinter die Sharplink Gaming, die haben wir auch schon öfter erwähnt. Auch die haben einen großen Zukauf gemacht von über 600 Millionen. Und die haben aktuell 728.000 Ether-Token. Das ist 0,6%. Dann die Ether-Machine, folgt mit 0,3%. Also da sieht man relativ starke Ankäufe. Und sowas wie Bitmain, wir haben auch von Bitmain das einmal gesprochen, die planen zusätzlich zu dem, was sie jetzt schon haben, bis zu 20 Milliarden US-Dollar an Aktienkäufen einzusammeln, an Aktienverkäufen. Die planen bis zu 20 Milliarden US-Dollar durch Aktienverkäufe einzusammeln, um weiter massiv Ether zu kaufen damit. Ziel ist es, bei denen, die haben jetzt 1,26%, die wollen auf bis zu 5% des gesamten Angebots kommen. Das ist also relativ signifikant. Ist auch super auf einer Investmentseite für sie, weil man kann Ether staken. Die machen also zusätzliche Einnahmen damit. Und das ist auch etwas, was dem Ether-Token, wie man sieht, sehr, sehr gut tut, weil wir haben so viele Episoden schon gehabt, wo wir darüber gesprochen haben, dass Ether nicht vom Fleck kommt preislich. Und jetzt hat sich das gewandelt. Auch heute im Marktupdate muss man auch sagen, Bitcoin ist ja gefallen um über 3%, aber Ether hat sich eigentlich recht gut gehalten und steigt weiter. Das ist ja das, was du erwähnt hast mit der Veränderung, die man sieht in der Bitcoin-Dominanz. Also Bitcoin ist diese Woche nicht so gut gestiegen, Ether aber umso besser. Da sieht man auch.
Ich glaube, wichtig noch zu sagen, glaube ich, dass die Bitcoin-Dominanz ja runtergeht, obwohl wir in einer Bitcoin-Saison sind. Also es sind weniger in den Top 100 Kryptowährungen, die besser performen als Bitcoin. Wir haben es vorher gesehen, nur 43% der Coins performen besser als Bitcoin und trotzdem geht die Dominanz nach unten. Das heißt, die besser performen, die performen umso mehr besser, damit sich das trotzdem ausgeht, natürlich mathematisch. Und zu erwähnen, noch einmal als Eselsbrücke, ganz klar, Lukas, Bitmain kauft natürlich Ether.
Ja, ist doch logisch. Also ist Bitmain, es hat nichts mit Mining zu tun, hat nichts mit Bitcoin zu tun. Ja, die kaufen. Die sollten sich umbenennen vielleicht. Bitmain ist nicht mehr der beste Name dafür.
Haben die mal Bitcoin gemeint?
Ja, yeah, Bitmain ist ein ehemaliger Bitcoin-Miner. Und die sind jetzt eine Ethereum Treasury Company mit einem lustigen Namen, wie er halt für die Kryptowelt passt. Bitmain. Passt überhaupt nicht, der Name. Aber eben, sehr spannende Geschichte. Es gibt auch was Neues zu berichten von Peter Thiel, den haben wir auch schon gehabt. Der investiert auch in Ether-Token jetzt, in Ethereum. Und da gibt es ein neues Unternehmen am Markt, das heißt ETHzilla, also von Godzilla abgeleitet. Auch hier hat er 7,5% investiert, der Peter Thiel, und auch das ist relativ stark im Preis gestiegen. Das Unternehmen, das kauft auch zusätzlich in Zukunft Ether-Token. Wir sehen auch gleich Entwicklungen beim Binance-Coin, bei BNB. Auch hier gibt es Treasury-Strategien, wo die letzten Käufe, glaube ich, im August waren bei 200.000 BNB. Das sind 160 Millionen US-Dollar. Auch hier im kleineren Bereich, aber auch spannend, dass es nicht nur Bitcoin und Ethereum betrifft, sondern auch Altcoins. Da eine weitere Altcoin zum Beispiel, der Trump-Token Wilfi, WLFI, dieser World Liberty Financial Token. Da gibt es das Unternehmen Alt5 Sigma. Das ist ein ehemaliges Healthcare-Unternehmen. Das ist konvertiert worden. Mhm. Die halten jetzt 7,5% des gesamten Supplies. Das ist 1,5 Milliarden an WLFI, World Liberty Financial Tokens. Wer das nicht kennt, das ist das Unternehmen, das haben wir schon mehrfach besprochen, das ist ein Unternehmen, das dem Trump-Clan, der Trump-Familie eigentlich gehört und wo man mit, wo man Krypto kauft und Krypto-Projekte unterstützt damit. Zeit der Trump-Familie.
Und nicht zu vergessen, Lukas, wir haben ja auch vom Justin Sun, der hat ja, glaube ich, mit den Trumps gemeinsam auch schon eine Thron-Strategie-Firma gegründet in den USA, die TRX kauft.
Richtig, richtig. Genau, das wollte ich noch sagen.
Das haben wir auch schon berichtet.
Ja, wir haben sogar Unternehmen, die Stablecoins kaufen wollen für ihre Operations, das ist auch lustig. Wir haben aber auch in Startlöchern Solana, AVAX, also Avalanche, Matic, Dogecoin, XRP und ADA, Cardano. Also da tut sich einiges in dieser Entwicklung.
Das wird die große Blase werden. Da werden dann die ganzen Smart Money, die wird dann irgendwann sagen, es ist alles zu hoch bewertet, die wird das abstoßen, die wird da Gewinnmitnahme machen und die kleinen Investoren werden dann zahlen wahrscheinlich.
Das ist die Frage. Also ich habe da auch mit Leuten diskutiert diese Woche viel. Ich denke mir, dass man generell sagen könnte, dass dieser aktuelle Bullrun dadurch vielleicht weniger irrational werden könnte, weil du hast den Effekt, dass hier mehr vernünftige institutionelle Investoren jetzt im Markt sind, die längerfristige Perspektiven haben fürs Investment. Früher war es ja sehr stark getrieben von Retail und wenn die Retail in Panik geraten, dann verkauft Retail. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass diese Treasury-Unternehmen eigentlich schon einen positiven Nettoeffekt haben werden, weil die da quasi ein Garant sind dafür, dass relativ viel Supply von diesen verschiedenen Token, die wir genannt haben, längerfristig gehalten werden, längerfristige Ideen dahinter stecken, was man mit dem Investment machen könnte, statt nur kurzfristige Gewinne.
Teilweise.
Aber sonst wird es ja auch keine Börsenkrachs geben, weil die großen Institutionen sind ja auch die, die am meisten Aktien halten, nicht? Mhm. Also ich glaube, es ist nach wie vor natürlich durchaus möglich, dass es zu Abverkäufen kommt, auch wenn große Spieler mehr Krypto halten. Spannend, wir werden das auf alle Fälle in den Kryptologen im Laufe des Jahres weiter verfolgen. Hast du noch was zu sagen dazu, Lukas? Sonst würde ich jetzt kurz erklären, warum wir sagen, dass die Kleininvestoren wirklich zurück sind und was bald wirklich so abgehen wird.
Ja, ich wollte nur so sagen, wir werden euch diese ganzen Daten, die wir gesagt haben, ist relativ viel auf einmal, das werden wir euch zusammen verlinken. In der Episodenbeschreibung findet ihr sehr nützliche Links hierzu. Vielen Dank. Weiter geht's.
Jawohl, und jetzt kommen wir dazu, dass wir glauben, oder dass ich das gesehen habe in den Google-Trends, dass es so aussieht, als wären die Kleininvestoren wirklich endlich zurück. Und es gibt wirklich gute Daten, die belegen, dass, wie viele sagen, ja, Retail ist noch immer nicht da, oder manche haben gesagt, schon seit Monaten, dass die Kleininvestoren wieder zurück sind. Und jetzt gibt es aber Daten von Google Trends, die ganz deutlich sagen, dass die viele Kryptowährungen im Suchtrend stark nach oben gehen. Und wir sehen da bei Bitcoin, das sind ca. 40% des Suchvolumens vom Hoch von 2021. Das heißt, beim letzten Mal in der absoluten Hype-Phase, da waren es noch einmal bedeutend mehr natürlich. Aber der Trend, der ist richtig schön, es geht richtig schön nach oben. Wenn man es jedoch im Vergleich zu 2017 sieht, was wirklich dieser Allzeit-Peak war, und das ist wirklich spannend. Also Bitcoin hat beim letzten Mal zwar ein Hoch erreicht, aber hat in den Suchtrends nicht mehr dieses Volumen erreicht, das es 2017 erreicht hat. Und ich glaube, Lukas, das ist beachtlich, wenn wir auch darüber sprechen, dass dieser letzte Bullenmarkt sich irgendwie anders oder komisch angefühlt hat, weil so wirklich diese große Schar an neuen Krypto-Benutzern, die ist nicht dazugekommen. Und jetzt sehen wir aber, und ich glaube, das ist auch wirklich schön in der Langzeitgrafik zu sehen, dass da so ein Boden gebildet wurde und dass wir wirklich in einen Trend nach oben starten könnten, auch bei Bitcoin. So, die Länder, die da jetzt natürlich ganz stark vertreten sind, ist allen voran El Salvador. Da sieht man, die Bitcoin-Strategie wirkt. Die Leute suchen das wirklich viel. Die haben natürlich teilweise Bitcoin bekommen und müssen das auch suchen. Das ist vielleicht ein bisschen zu hinterfragen, ob das nur das Interesse ist oder ob man halt einfach Bitcoin erhalten hat und deshalb nach Bitcoin googelt. Dann ganz stark war ja schon immer Nigeria. Nigeria ist jetzt auf der Nummer 2. Und die europäischen Staaten, das sind ja vor allem die deutschen Staaten, Österreich, Deutschland und die Schweiz immer sehr stark vertreten gewesen. Aber auch Slowenien, Finnland, Niederlande und so, die sind da auch ganz stark dabei. Und ganz interessant ist auch, dass die Leute immer mehr nach BTC suchen, weil also relativ gesehen, man kann das natürlich vergleichen, nach Bitcoin suchen noch bedeutend mehr als nach BTC. Aber die Zahlen für BTC, die haben ein bedeutendes Hoch erreicht, also es wird viel mehr nach dem Begriff BTC gesucht. Das bedeutet oder das legt nahe, dass die Leute auch über BTC sprechen, wenn sie Bitcoin meinen, und dass es mehr Leute gibt, die sich vielleicht besser auskennen, weil dieser Begriff Bitcoin, der ist natürlich, den hat jeder schon mal gehört, aber BTC, wenn du BTC sagst statt Bitcoin, dann bist du vermutlich schon ein bisschen tiefer in der Materie drin. Also ich glaube, auch da sieht man, dass diese Leute, die vielleicht irgendwann begonnen haben, sich mit Bitcoin zu befassen, dass die jetzt in der nächsten Stufe sind und halt nach BTC auch suchen. Mhm. Dann habe ich den Begriff Krypto nachgeschaut und das ist ganz interessant, dass der Begriff Krypto schon viel, viel näher am Allzeithoch ist als Bitcoin.
Ja.
Das heißt, diese Popularität oder diese Marke Bitcoin, die so über alles drüber scheint in den Jahren davor, die bekommt relativ oder die wird relativ zu dem Begriff Krypto vielleicht etwas schwächer. Ich sage nicht, dass sie von Krypto überholt werden wird, das wird noch lange nicht passieren, aber sie wird schwächer, weil einfach der ganze Kryptomarkt schneller gewachsen ist. Und auch das würde dafür sprechen, dass es eine schöne Altcoin-Saison gibt und dass wir bald ein Allzeitvolumen, ein Allzeithoch im Suchvolumen für Krypto sehen werden. Und dann habe ich das Ganze noch mit K gesucht, weil wir heißen ja auch die Kryptologen, wie ihr wisst. Und besonders in den europäischen Staaten, da sprechen wir über Deutschland, also was Deutsch ist, deutsche Sprache, Norwegisch, Polnisch, Tschechisch, Finnisch, Schwedisch. Da wird oft auch der Begriff Krypto mit K verwendet. Mhm. Ich weiß, in Österreich zum Beispiel oder in Deutschland, man verwendet beide Begriffe, C und K. Und bei der Schreibweise mit K, da sind wir tatsächlich schon bei einem Allzeithoch gewesen. Jetzt Ende Juli, glaube ich, war das. Das heißt, das Suchvolumen hier von der breiten Masse, die das vielleicht mit K auch schreibt, die ist groß in diesen europäischen Staaten.
Das heißt also, wir sehen ja, dass jetzt die letzten paar Monate, die letzten vielen Monate, dass wir den Podcast machen, eigentlich so das nicht sich so gezeigt hat, dass die breite Masse so eigentlich nicht so richtig da war im Markt. Und jetzt kommt die langsam, würdest du sagen?
Genau, das will ich sagen. Wir sehen auch bei XRP, das ist ja dieser wirklich unter der XRP, ich sage die Community von XRP ist sehr stark, ja. Unter vielen Krypto-Fanatikern ist XRP eine starke Marke. Und die hat tatsächlich ein Allzeithoch im Dezember erreicht. Zeitgleich, glaube ich, mit dem Preis Allzeithoch. Ich glaube, das ist ein schönes Symbol auch dafür zu sagen, dass das Suchvolumen meistens dem Preis folgt. Das ist einfach so. Mhm. Und wir sehen, es hat dann sich wieder stark gelegt und es setzt gerade zum nächsten Aufschwung ab. Also XRP wird auch sehr stark gesucht. Und als nächstes der noch bessere Beweis, dass das Volumen wirklich dem öffentlichen Interesse folgt, also dem Preis folgt, das Interesse folgt dem Preis, das will ich sagen, weil Ethereum hat sich da ganz schwach entwickelt. Das hat lange Zeit nicht einmal 25% des Volumens vom letzten Bullenmarkt erreicht und ist jetzt in diesen letzten 2 Monaten, seit so richtig, wenn es so richtig gepumpt hat, ist auch dieses Suchvolumen ganz, ganz stark gestiegen. Also wirklich spannende Zahlen, die wir hier sehen in dem Suchvolumen. Dann die größte Kryptobörse der Welt, Binance, muss man natürlich auch immer abfragen. Und auch die hat einen richtigen starken Aufwärtstrend gesehen in den letzten 1-2 Monaten. Also ich würde behaupten, mit diesen Zahlen, die ich da zeige, dass die Kleininvestoren wirklich gerade erst gekommen sind. Das heißt, diese wirklich verrückte Phase des Bullenmarktes, wie wir sie kennen, von der zweiten Hälfte 2017, die könnte auch in diesem Jahr wieder bevorstehen. Auch das fühlt sich für mich mehr wie 2017 an als wie 2021. Und zu guter Letzt natürlich für die Cardano und die Solana-Fans, lasst uns gerne wissen, lasst ein Like da auf YouTube oder lasst uns gerne wissen, dass ihr Cardano oder ADA Cardano oder Solana liebt, weil die beiden, auch die entwickeln sich stark. Cardano ist noch etwas hinterher, das heißt, das wird vermutlich noch einen starken Run sehen, einen stärkeren Run vielleicht als andere sehen, weil es noch ein bisschen hinterher ist. Aber Solana hat ein Allzeithoch im Suchvolumen hingelegt, das glaubst du nicht. Also es hat ja um 60% höher, als es beim letzten Hoch war.
Okay.
Also wirklich fantastische Zahlen da im Suchvolumen auf Google. Und damit gehen wir zur nächsten Neuigkeit, Lukas. Bitteschön.
Aufgepasst, liebe Kryptologenfreunde, diese Folge wird euch präsentiert von Onchain Austria. Das ist onchainaustria.at und da könnt ihr eure Ether staken. Also habt ihr Bock auf Staking, dann schaut vorbei bei Onchain Austria. Das ist sicher, das ist ein Verein in Österreich und dadurch seid ihr direkt in Europa mit euren Ether. Wollt ihr ein bisschen was erwirtschaften mit eurem Ethereum, dann geht auf onchainaustria.at und jetzt geht es auch schon wieder weiter mit die Kryptologen.
Ja, wie du weißt und wie du auch immer gern betonst, eine meiner Lieblings-Kryptowährungen ist ja Chainlink. Chainlink ist einfach sehr, sehr, sehr wichtig für den ganzen Krypto-Bereich. Es verbindet alles, es gibt so viele Aspekte, die Blockchain-Technologie, Web3 ist selber nicht liefern kann, dafür gibt es Chainlink. Und ein großes Problem war ein bisschen auch, Chainlink hat sich sehr lange dadurch finanziert, dass sie Token auf den Markt gegeben haben. Die haben ihre eigenen Token verkauft. Der Markt, der Supply, das Angebot ist immer stärker erhöht worden. Das hat ein bisschen den Preis auch gedrückt, muss man sagen. So, und was Chainlink erfunden hat, nun ist etwas, was ich mir denke, das sollten sich viele Projekte auch überlegen, nämlich die sogenannte Chainlink Reserve. Und die Chainlink Reserve, wir sprechen ja wie gesagt heute viel über diese verschiedenen Reserves und Treasuries. Die Chainlink Reserve ist eine, die von einem dezentralen Protokoll gemacht wird, statt einem Unternehmen und funktioniert so. Chainlink hat 2 große Arten von Einnahmen, nämlich die On-Chain-Einnahmen und die Off-Chain-Einnahmen. Und ein Teil davon wird in die Chainlink Reserve hochgeladen, also per Transaktion hingeschickt. Die Chainlink Reserve ist so gedacht, dass sie über viele Jahre hinweg nicht entnommen werden soll. Also es soll einfach Geld angesammelt werden. Ganz eine clevere Idee, wenn du darüber nachdenkst. Die haben am Anfang, um zu skalieren, haben sie Token ausgeben müssen, um sich zu finanzieren. Und jetzt sind sie groß, jetzt machen sie hunderte Millionen an Umsätzen über verschiedenste Angebote, die sie gebaut haben in den letzten Jahren. Und das Ganze geht jetzt wieder zurück. Also sie ziehen jetzt die ganze Zeit die Token wieder raus aus dem Markt und sammeln sie in dieser Chainlink Reserve.
Wie ist das? Also ein bisschen wie ein Aktienrückkauf, stelle ich mir das jetzt vor. Aber was passiert damit? Du hast gesagt, die werden viele Jahre dort eingesperrt. Aber wie ist das kontrolliert? Ich meine, sie werden durch einen Smart Contract automatisch gekauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber wie werden sie wieder freigegeben? Also können die dann später wieder verwendet werden? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das ist also eine spezifische Wallet. Die werden dort einmal pro Woche eben, wird vom Chainlink selbst wird das gesammelt, was sie da so richtig sehen quasi, was da halt eingenommen wurde, welche Fees generiert wurden. Es gibt dieses Payment Abstraction, was sie gebaut haben. Da werden also automatisch alle Gas-Tokens oder Stablecoins, die du für verschiedene Dienstleistungen verwendest, um etwas zu bezahlen, werden automatisch in Link gewechselt und von diesem Link wird automatisch dann ein Teil einmal pro Woche an die Reserve geschickt. Und die Reserve, das ist, wie gesagt, eine ganz normale Krypto-Wallet. Da liegen die Token, da kannst du drauf schauen. Die Links werden wir auch in die Episodenbeschreibung natürlich reingeben. Und dann so, im Blogartikel sagen sie, sie werden es einfach viele Jahre halten. Das heißt, du hast einerseits die Verknappung der Menge dadurch, das wird ja auf dem Markt rausgezogen, auf eine Weise. Das ist ja positiv für die Preisentwicklung. Das Zweite ist, du hast eine Signalwirkung. Du sagst, wir kennen unser Projekt so gut als Chainlink. Wir sind uns sicher damit, dass wir da eine Reserve bilden und über Jahre hinweg unseren eigenen Token ansammeln. Wir gehen davon aus, dass der im Preis steigt, weil sonst wirst du ja keine Reserve machen.
Frage, hat Chainlink seine eigenen Tokens, die sie bekommen haben vom Token Sale damals schon alle verkauft oder?
Nein, die haben ich glaube, noch eine große Menge. Also insgesamt gibt es 1 Milliarde Tokens und irgendwas zwischen 600 und 650 Millionen sind auf dem Markt aktuell. Das heißt, da ist noch einiges in der Rückhand. Aber das ist einfach schon im White Paper damals drin gestanden. Die werden da sich damit anfangs finanzieren. Nun sind sie groß, nun sind sie relevant für alles. Weil Chainlink haben wir ja schon so oft gesprochen, das ist ja, die arbeiten zusammen mit den größten Namen innerhalb der traditionellen Finanzwelt, nicht der Kryptowelt, sondern traditionelle Finanzwelt. Da ist ja die DTCC dabei, da ist jetzt auch die New York Stock Exchange als neulich dabei. Also ICE, der Intercontinental Exchange, das Unternehmen, das unter anderem nebenbei auch das Ding besitzt, eben auch die New York Stock Exchange besitzt, die arbeiten auch mit Chainlink zusammen jetzt, oder? Goldman Sachs.
Ob ich denen als alter Krypto-Rebell noch vertrauen kann, das weiß ich nicht.
Das muss
ich
überlegen, das ist auch die Sache.
Mit solchen Leuten zusammen.
Das ist ein guter Punkt. Diese ganzen traditionellen Unternehmen und Staaten, die jetzt Krypto kaufen, das geht ja ganz in eine andere Richtung als die ursprüngliche Cypherpunk-Idee, gegen das ganze Establishment zu sein.
Ja, okay, aber diese Reserve wird mal eingesperrt und wie die wieder freigegeben wird, das weiß man noch gar nicht. Also das wird mehrere Jahre
gehalten. Ja, das wird mehrere Jahre gehalten. Die können sich dann entscheiden, was sie damit machen. Also da muss man ein bisschen dem Unternehmen auch dahinter vertrauen. Aber ganz eine spannende Sache, es funktioniert super. Also der Preis ist seitdem glaube ich, so im Bereich von 45% angestiegen, seit sie diese Reserve gemacht haben, circa vor 2 Wochen. Und ich denke mir eben, das ist auch spannend, weil wenn wir schon so viel über die Reserves reden von verschiedenen Staaten und Unternehmen, auch Web3-Projekte, auch Blockchains können auf die Idee kommen, eine solche Reserve anzulegen und das macht sehr viel Sinn, denke ich.
Wie viel war das jetzt nochmal in Dollar, die verbrannt wurden oder nicht verbrannt, die zurückgekauft wurden?
Das ist ein guter Punkt, Alex. Die Chainlink Reserve, die ist aktuell gerade mal 2,8 Millionen Dollar wert. Das sind 109.660 Chainlink Token circa. Aber da muss man auch dazu sagen, das ist ja die 2. Woche. Es gab erst 2 Transaktionen, also eine Starttransaktion von 1 Link-Token, dann den ersten Inflow von 65.000 und jetzt 44.000 nochmal. Und das geht jetzt halt einmal pro Woche über viele, viele Jahre hinweg, da sammelt sich schon was zusammen.
Also es ist vorerst einfach mehr die Signalwirkung eigentlich, die den Preis treibt, als wirklich Käufe. Mhm. Wenn du bedenkst, nämlich dieser Binance, Binance hat ja, oder BNB-Chain kauft ja auch immer den BNB-Token zurück. Mhm. Und die haben für das Quartal 2, war das, ich glaube genau im Juli für das Quartal 2, haben die BNB im Wert von über 1 Milliarde verbrannt. Also das ist eine ganz andere Dimension.
Genau, natürlich. Das ist auch verbrannt. Und
die sind auch verbrannt, die sind für immer fort.
Genau, das ist ein Unterschied. Ja, das ist ein Unterschied. Aber hier ist halt so, es wird nicht verbrannt, es wird halt aus dem Markt quasi entzogen. Auch das ist halt interessant für viele andere Krypto-Projekte. Die sollten sich das auch so überlegen, weil, wie gesagt, die Signalwirkung zeigt hier 44-45%ige Steigerung vom Preis, weil ich weiß in Zukunft, ich als Investor von Chainlink, ich weiß in Zukunft, ich bekomme Staking Awards, ich bekomme Staking Rewards und ich habe eine Verknappung der Menge im Markt von verfügbaren Chainlink Tokens für die nächsten für die nächsten viele, viele Jahre.
Ja, sehr, sehr spannend. Also ich bin ja als Token-Ökonom immer interessiert an so neuen Strategien, wie man natürlich Tokenpreise stützt oder wie man die halt durch das Angebot und Nachfrage als Protokoll auf Protokollebene vielleicht auch lenken kann, auch Effekte erzeugen kann, die den Preis stabilisieren, weil viele Token-Ökonomien haben noch immer das Problem, dass sie zu viel Inflation produzieren, auch Staking-Rewards, du sagst das selbst, und dann aber zu wenig Mechanismus haben, die Token wieder vom Markt zu nehmen. In dem Fall ist das eine neuartige Idee. Ich weiß nicht, ob ich der größte Fan bin. Es ist natürlich klar, wenn die das mit Umsätzen machen, die sie verdienen, dann ist das eigentlich, dann ist das eigentlich in Ordnung für die Tokenökonomie. Das ist ja nicht irgendwie subventioniert, sondern es kommt der Wert auch aus dem System selbst.
Richtig.
Jedoch, was ich noch schöner fände als Tokenökonom, ist immer, wenn Token automatisch durch gewisse Funktionen im System auch aus dem Umlauf genommen werden. Aber wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Auch darüber werden wir weiter berichten, lieber Lukas. Und damit, glaube ich, kommen wir zur nächsten Neuigkeit, nämlich ein wirklicher OG-Coin, der wurde einer Attacke ausgesetzt, nämlich Monero. Das ist angeblich zumindest den Worten nach der KI-spezialisierten Blockchain Qubit, die behauptet in ihrem Blog, dass sie ihre Rechenpower umgeleitet hat, um gezielt Monero zu attackieren mit einer 51%-Attacke. Was ist Qubit genau? Kennst du das besser, Lukas?
Ich kenne halt den Gründer. Das ist der Cam von Brion, der unter anderem Gründer von IOTA. Und ein bisschen kritisch zu sehen, der hat jetzt nicht so den besten Hintergrund oder einige Projekte, die er gehabt hat. Er hat einen Haufen super Sachen in der Vergangenheit gemacht, nur halt oft auf verbrannte Erde hinterlassen. Und Qubit ist jetzt eben, also ich habe es ein bisschen eine Zeit lang verfolgt, ich weiß nicht, wie es aktuell ausschaut, aber es macht sich nicht sehr beliebt, wenn es sowas wie Monero, eine der wichtigsten Entwicklungen im Kryptomarkt, also diese Privacy Protecting, diese anonyme
Moment.
Attackiert.
Es geht ja nicht um die Beliebtheit. Also ich glaube, viele haben jetzt zum ersten Mal von Qubit gehört. Also ich habe das schon mal irgendwo gehört, aber ich weiß jetzt mehr über Qubit als davor.
Genau, und das ist auch schwierig, weil nämlich ich kann mich mal erinnern, dass ich das Qubit White Paper, glaube ich, lesen wollte und es war so viel Quatsch dabei. Ich habe überhaupt nicht verstanden, um was es geht. Das ist halt Sergey Ivanchenko, der hat sehr viele Dinge behauptet in der Vergangenheit, die sich dann als nicht so richtig herausgestellt haben. Und jetzt auch da kann ich mir einfach nicht ein klares Bild machen. Tut mir leid.
Auf alle Fälle hat man da ja ein bisschen so Richtung KI gepivotet. Also es ist die spezialisierte Blockchain auf KI, glaube ich, momentan. Das ist so das Narrativ. Und kurz zur Erklärung, vielleicht noch zum Begriff 51%-Attacke. Ich weiß nicht, ob alle Zuhörer genau wissen, was das ist. Man spricht davon, wenn mehr als die Hälfte der Rechenleistung eines Netzwerks, also der Hash-Power jetzt bei Proof of Work zum Beispiel, beziehungsweise mehr als die Hälfte des Stimmrechts also der Staking-Macht bei Proof of Stake in den Händen eines einzelnen Akteurs liegt. Und durch den Konsensusmechanismus von vielen Blockchains, die mit einfacher Mehrheit arbeiten, lässt sich natürlich durch eine simple Mehrheit mit 51% dann die Blockchain kompromittieren. Da kann man natürlich den Zustand ändern und auch manipulieren. Und das hat angeblich Qubit geschafft. Ich sage angeblich, weil, also das werde ich gleich noch aufklären, kurz noch im Detail, also am 11. August, da wurde eben diese Rechenleistung von diesem Useful Proof of Work, wie das Qubit verwendet, die wurde strategisch auf Monero umgeleitet, um diese 51% zu erreichen. Darauf setzte man auf Selfish Mining und man hortete anscheinend auch Blöcke und hat die eben strategisch erst zu einem günstigen Zeitpunkt veröffentlicht, um dann die längste Kette zu haben. Und ihr wisst ja als aufmerksame Zuhörer, die Blockchain mit der längsten Kette sind vielen Algorithmen dann auch die gilt. Und dadurch hat man quasi 6 Blöcke ungültig gemacht und die eigene Kette dort reingefügt. Die Aktion war zugleich, sagt man, ein technisches Proof of Concept für die Cubic Outsource Computation, in der man mit ökonomischen Anreize arbeitet und mit denen ganz gezielt auch Miner im Monero-Pool, in anderen Pools abgeworben wurden, um für diesen Cubic-Pool zu minen. Dazu werden wir euch den Artikel dann unten verlinken von Cubic. Viele in der Community bezweifeln aber, dass Cubic tatsächlich eine 51%-Attacke geschafft hat. Und die Kritiker verweisen darauf, dass Cubic eben keine Doppelausgabe geschafft hat oder nachhaltig auch keine Netzwerkkontrolle erzielt hat und dass es mehr oder weniger ein bisschen ein Marketing-Stunt war. Da kommen wir wieder darauf zurück, dass es dadurch halt bekannter wurde. Und das Wiener Riot Institute, ich weiß nicht, ob ihr kennt, aber die machen auch Wissenschaft im Blockchain-Bereich, die haben gemeint, dass es lediglich um vorübergehende Hashrate-Umleitung ging und damit diese Reorganisation dieser Blöcke produzierte. Und die sehen das damit nicht als echte 51%-Attacke an. Ich habe irgendwo gelesen, es müssten irgendwie 12 Blöcke oder so umgeschrieben werden, um das so zu klassifizieren. Vielleicht sind noch andere Blockchain-Ökonomen oder Techniker im Publikum, die da uns aufklären können, ab wann man da wirklich davon sprechen kann. Ich glaube, es ist nicht ganz klar. Es ist ein bisschen ein Diskussionsbedarf da, was wirklich als so eine Attacke dann zählt oder eine erfolgreiche Attacke zählt. Außerdem, und das sei auch noch erwähnt, ist es bei Monero überaus schwierig, so etwas nachzuweisen, weil es sich eben um ein privates Netzwerk handelt und auch die Mining-Verteilung absolut verdeckt stattfindet. Also es ist schwer beweisbar und dadurch ist es vor allem ein Marketing-Stunt, Lukas.
Das glaube ich. Das heißt also, meine Dogecoins sind auch sicher, weil nämlich es wurde schon behauptet, dass Dogecoin das nächste Opfer sein soll. Dogecoin, Dogecoin, keiner weiß, wie man es ausspricht.
Ja, ich meine, wenn Sie das wollen, dann attackieren Sie zugleich auch Litecoin, oder?
Ja, und Elon Musk, das ist ja seine Lieblingscoin.
Nein, aber ich meine, es ist ja Merch-Mining, also Litecoin und Dogecoin, für die, die das nicht wissen, die werden ja gemeinsam geschürft. Das hat man damals eingeführt, weil Dogecoin sonst nicht genug Mining-Power hatte. Heute ist lustigerweise umgekehrt, Dogecoin hat mehr als Litecoin oder mehr meinen es wegen Dogecoin und Litecoin wird mit gemeint. Aber das ist ja, also ich glaube, man kann die gar nicht einzeln attackieren, weil wenn ich Doge attackiere, attackiere ich zugleich auch Litecoin. So, Lukas, und was gibt's noch zum norwegischen Staatsfonds zu sagen?
Ja, Alex, du bist doch ein großer Fan von den nordischen Staaten. Du warst doch lange in Schweden und sprichst sogar ein bisschen Schwedisch, gell?
Ja, relativ gut wurde mir letztens attestiert. Es ist interessant, ich vergesse es immer mehr, aber es funktioniert auch ganz gut, wenn ich dann Schweden treffe.
Ja, kannst du mir sagen, wie man diesen norwegischen Staatsfonds ausspricht? Norges, Norges, Norges?
Ja, auf Norwegisch sagt man Norge.
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 Okay.
Der Norge. Norges Bank. Norges Bank Investment Management. Ich meine, das sind englische Wörter.
Ja. Okay, also dieser Norges Bank Investment Management, dieser norwegische Staatsfonds, ist eigentlich dieser Government Pension Fonds. Also da geht es ja darum, die ganzen Pensionen zu zahlen für die Norweger. Ganz ein extrem cleveres Konstrukt. Was die Leute da gemacht haben, Norwegen hat ja relativ viel Öleinnahmen und die haben sich gedacht, sie machen da einen großen Investmentfonds, einer der größten überhaupt in dieser Form. Der Government Pension Fund Global heißt er, wurde 1990 gegründet und ist 1,7 Billionen US-Dollar groß an verwaltetem Vermögen. Darin zu finden sind Investments von über 9000 Unternehmen in 70 verschiedenen Ländern. Aktien, Staatsanleihen, Unternehmensanleihen, alles Mögliche. Und was wir eben auch jetzt sagen können, ist, der hat ein relativ heftiges Bitcoin-Exposure. Nämlich stieg das auf circa, laut Standard Charter kann man sagen, 11.400 Bitcoin an, die indirekt gehalten werden. Also man muss dazu sagen, der Norges Bank Investment Management Fonds, der kauft nicht selbst irgendwelche Bitcoin an, sondern der hält große Investments an MicroStrategy oder jetzt, wie es heißt, Strategy.
Ja, oder Klassiker. Eben, Klassiker. Oder wie die ganzen Fonds, die halt jetzt auch Bitcoin
oder halten. Metaplanet, ja. Genau. Metaplanet, auch einer der großen Käufer, diese Woche auch zu erwähnen von Bitcoin. Das ist interessant. Ich glaube, dieser Fonds, der darf nicht direkt Bitcoin kaufen. Also was macht er? Er geht zum Michael Saylor und kauft das, was der Michael Saylor eben anbietet, Strategy, diese Bitcoin-Treasury-Unternehmung.
Ja, der norwegische Staatsfonds ist sehr cool. Ich erzähle dir noch eine lustige Geschichte über Norwegen und Schweden. Mhm. wie Norwegen damals in den Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre das Öl gefunden hat. Das ist ja relativ unbekannt, glaube ich, in der Dachregion. Da war Norwegen selbst wirtschaftlich noch relativ schwach. Und man hat damals Schweden gefragt, ob sie sich beteiligen möchten. Oh. Man hat die Schweden gefragt, wie schaut's aus? Ihr zahlt die Hälfte der Investitionen und dafür bekommt ihr die Hälfte der Profite.
Ui.
Und Schweden hat das abgelehnt. Und es wird als diese verpasste Jahrhundertschance gesehen, weil
blöd.
Die Norweger fürchterlich reich dadurch wurden.
Das ist
und die haben denen das wirklich ganz offen angeboten und die haben einfach gesagt, nein, das interessiert uns nicht, das ist uns zu gefährlich, weil sie glaubten damals, dass das Öl kein dauerhafter, verlässlicher Reichtum sein kann und dass das ein sehr hohes Risiko ist. Und dann hat man das einfach abgelehnt. Stell dir vor, unser Nachbarstaat, der bietet uns an, hey, wir haben ein unfassbares Energievorkommen.
Ja.
Wir können alle reich werden. Wir müssten nur heute Geld in die Hand nehmen und dabei sein, weil das Öl gehört ja den Norwegern. Es liegt bei den Norwegern. Mhm. Die Schweden haben eigentlich kein Recht darauf. Aber sie hätten ihnen trotzdem angeboten, hey, seid dabei. Und die Schweden haben einfach gesagt, nein.
Ja, das ist ein legendär großer finanzieller Fehler. Das ist ja für die gesamte Land, für die ganze Bevölkerung von Schweden ein riesen Thema.
Ja. Die könnten heute genauso reich wie Norwegen sein. Das
1,7 Billionen US-Dollar ist dieser Fonds. Ja, brutal. Also die Schweden sind ja auch die, was Finanztransaktionssteuer mal gemacht haben und damit ihre ganze Finanzinfrastruktur nach London vertrieben haben. Also die sind generell nicht so clever, was Finanzen, glaube ich, angeht.
Ja, Ingvar Kamprad würde vielleicht was anderes sagen, aber generell die Schweden sind da sehr restriktiv, auch wenn es um Krypto geht. Ich erinnere mich noch, ich konnte von meiner schwedischen Bank auf keine Kryptobörse überweisen. Die haben das einfach nicht gelassen.
Ja.
Dann habe ich es über die österreichische Raiffeisenbank damals gemacht. Die haben mir dann, glaube ich, 10 Euro verrechnet als Gebühr. Aber die haben es wenigstens gemacht. Und die Schweden haben das gar nicht gemacht. Die haben gesagt, das geht nicht. Also ganz, ganz krass. Ist, glaube ich, heute auch nicht mehr so. Weiß ich nicht. Aber damit ein kurzer Exkurs nach Skandinavien. Jetzt geht es weiter zu den Kurznachrichten, Lukas. Mhm. Und zwar hat sich das CME-Gap geschlossen. Falls ihr diese CME-Lücke kennt, das ist kurz zur Erklärung, wenn am Freitag die Kurse höher oder tiefer stehen als am Montag, und das ist in Krypto halt sehr oft der Fall, weil am Wochenende bewegt sich es weiter, dann wird so ein CME-Gap produziert. Und das ist dieser Chicago Mercantile Exchange. Das ist eine ganz bekannte Börse, auf der eben, also nach der es benannt ist, gleich wie dieses CME Watch Tool, zu dem wir gleich noch kommen werden. Und da ist wieder eine Lücke produziert worden am 11. August, weil Bitcoin über das Wochenende sehr stark zugelegt hat. Und diese Lücke hat sich jetzt durch die letzten Abverkäufe wieder geschlossen. Trading-Spezialisten meinen, dass solche Lücken gefüllt werden müssen, bevor die Rallye weitergeht. Das heißt, die würden jetzt sagen, abgehakt, jetzt kann es weiter nach oben gehen. Ich halte das ehrlich gesagt für eine ziemliche Voodoo-Technik, denn es gibt keine Evidenz, die diese Behauptung bestätigen kann. Es ist wirklich Unsinn in Wahrheit, dieser CME-Gap. Also wenn ihr davon lest, das ist einfach etwas, wo man halt eine Meldung machen will, wo man Reichweite generieren will, man sagt, dieses CME-Gap ist irgendwie wichtig. Besonders aus wissenschaftlicher Perspektive. Ich habe im Doktorat auch mich mit Wissenschaft befasst, wie die richtig sein muss, ist das grober Unsinn. Denn wenn man das falsifiziert, findet man relativ schnell auch Beispiele, in denen diese CME-Lücke einfach nie geschlossen wurde oder sehr, sehr spät, erst nach vielen, vielen Jahren geschlossen wurde. Und damit ist das eigentlich widerlegt. Jedoch ist das in Krypto halt so, dass sich solche Meldungen immer weit verbreiten und immer wieder wiederholt werden. Und wenn die immer wieder wiederholt werden, wir wissen das alle, dann glauben das halt Leute, dann geht das ins Gedächtnis vieler Akteure ein und dann wird so ein CME-Gap vielleicht etwas Wichtiges. Ich sage, generell ist das vielleicht ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also der Markt, auch die Leute, die an das glauben, die können jetzt aufatmen und die können weiter bullish sein. Das heißt, ich sage, es ist trotz allem, obwohl es Unsinn ist, bullish für den Markt. So, und dann gibt es noch das CME Fed Watch Tool. Das schaut sich an, ob die Fed die Zinsen senken wird. Da teilen namhafte Marktteilnehmer eben auf diesem CME-Tool ihre Stimmung mit und die sagen, ob sie glauben, dass die Zinsen fallen oder steigen werden. Und es schaut wirklich so aus, als könnte in 30 Tagen diese Zinssenkung anstehen, auf die der Lukas schon den ganzen Sommer wartet. Wir haben es ja schon öfters besprochen. Und das könnte natürlich die Märkte nochmal richtig beflügeln, nochmal richtig Öl ins Feuer gießen, dass wir eine Entfesselung des Bullenmarktes sehen, wie wir die seit 2017 nicht gesehen haben. Aber ich wiederhole mich, zu 2017 habe ich jetzt schon öfter was gesagt, so fühlt es sich einfach an. Deswegen geht es jetzt zur nächsten Kurznachricht. Immer weitere eigene L1-Chains werden lanciert. Zuletzt haben wir die Info reinbekommen, dass der Zahlungsanbieter Stripe gemeinsam mit dem Crypto-VC Paradigm an seiner eigenen L1 arbeiten soll. Und die soll Tempo heißen und auf Zahlungen fokussieren, also auf hochperformante Zahlungen fokussieren. Das ist, ja, also ich glaube schon langsam ein bisschen inflationär mit diesen ganzen Layer 1. Auch Circle hat einen eigenen Layer 1 angekündigt, der soll Arc heißen. Was sagst du dazu, Lukas?
Also ich finde das nicht so zielführend, dass man so viele L1 schafft, weil die Mühsamkeit zwischen L1 hin und her zu wechseln ist relativ signifikant. Und es gibt ja wirklich die Möglichkeit, einfach L2 von Ethereum zu sein. Dann hast du auch die ganze Infrastruktur von Ethereum mit dabei, die ganze Coding-Expertise, die ganzen Battle-Tested-Sachen, die man schon im Markt hat hier. Warum ein eigener L1 starten?
Ja, aber selbst L2 ist, also ich sehe das, es ist ein bisschen so dieses Inflationäre, das wir bei den ICOs 2018 gesehen haben, wenn du dich erinnerst. Und diese Verwässerung durch diese Meme-Coins und die ganzen Millionen von Tokens, die einfach seit dem letzten Jahr erstellt worden sind. Und jetzt wird das Kapital wieder fraktioniert. Auf jeder Chain liegen ein paar Millionchen. Und am Schluss sind 95% der Chains unbedeutende Ghost-Chains. Und das ist, ich sehe das als sehr, sehr schwierig an, weil das wird alles wird unbedeutend klein und zugleich ist das alles nicht mehr hinreichend dezentral. Weil wenn jetzt Circle eine neue Chain rausbringt, dann haben die ja auch alle Validatoren wahrscheinlich am Anfang. Ja, da schaltet sich vielleicht irgendeine Bank noch ein, die auch mitmacht und Coinbase. Aber am Ende des Tages könnte man eine Datenbank auch betreiben, weil das ist ja eine kostenintensive Blockchain, die eigentlich nicht dezentral ist. Und ja, also ich bin da sehr skeptisch, ob das mit den eigenen Netzwerken der beste Weg ist. Ich glaube, das wird sich irgendwann wieder einrenken. Wenn wir da ein bisschen in der Übertreibung waren, dann werden manche Chains wieder verschwinden, vermutlich.
Das glaube ich auch.
Ja. Und dann haben wir noch eine Nachricht. Do Kwon, der Luna-Gründer, ihr wisst schon, der mit dem Steady Lads Capital, oder wie sagt er? Steady Lads Deploying More Capital. Genau, der wird jetzt tatsächlich, weiß man anscheinend, zwischen 12 und 20 Jahren ins Gefängnis kommen. Was haltet ihr davon? Lasst uns gerne wissen, ob ihr den Do Kwon hinter Gittern sehen wollt und ob ihr findet, dass die Strafe zu klein ist. Bis zu 20 Jahren ist jetzt auch nicht so viel für das, was er gemacht hat. Auf der anderen Seite, ja, also ich weiß nicht, wie die Gesetzgebung ist und was hier verhältnismäßig ist, aber 12 Jahre soll er zumindest kriegen. Und dann gibt es noch eine ganz brandaktuelle Meldung. Thailand, das ist ganz neu von heute, Thailand hat Tourist DigiPay eingeführt. Das ist ein Programm, wo Besucher Kryptowährungen direkt in die Baht, in die thailändische Währung umtauschen können und vor Ort dann ausgeben. Also auch eine schöne Innovation für die digitalen Nomaden unter uns, die ihre Kryptos ausgeben wollen. Und zu guter Letzt habe ich noch eine weitere Meldung, nämlich André Kronje. Den kennt ihr vielleicht noch von Jörn Finance, falls ihr 2020 schon dabei war. Oder auch als einen der Hauptakteure im Sonic-Netzwerk. Der hat angekündigt, dass sein neues Projekt Flying Tulip, das schon seit Monaten also kursiert in Form von Gerüchten, dass das jetzt wirklich live geht bald und dass man da jetzt Geld einsammelt. Also er baut eine leistungsstarke, vollständig on-chain abgebildete Börse, die auf Liquidität aus synthetischen, delta-neutralen Liquiditätspools zurückgreifen soll. Also ganz, ganz spannend, was der André wieder baut. Der hat ja immer schon verrückte neue DeFi-Produkte gebaut. Und das Frontend soll so benutzerfreundlich sein, dass selbst die Laien, die sonst nur zentralisierte Börsen es benutzen, halt ein leichtes haben, auch diese Börse zu benutzen und damit in den DeFi-Bereich einzusteigen. Der Token wird keine Inflation haben und 50% gehen an Investoren, 50% an die Stiftung. Das weiß man soweit, mehr wissen wir leider noch nicht. Aber was wir noch sagen müssen, ist der FT-Token, also Flying Tulip, der ist noch nicht live. Alles, was ihr findet auf irgendwelchen Dexes, sind Betrügereien. Mhm. Den Token gibt es erst und wir lassen euch das bestimmt wissen, wenn Flying Tulip live ist. Ich glaube, man wird nicht daran vorbeikommen. Sicher ein spannendes Projekt, was der André uns da wieder mitbringt. Und damit kommen wir zur nächsten Kategorie, Lukas. Was haben wir heute bei der Kryptokultur?
Bei der Kryptokultur sprechen wir über etwas, was man am besten nicht isst, nämlich Exit Liquidity. Und das ist ja etwas, was... Großer Spaß, ja. Was ist eine Exit Liquidity? Das ist jemand, der relativ spät in ein Projekt einsteigt, in der Regel, wenn die Leute, die früh dabei waren, raus wollen aus diesem Projekt. Und damals muss man extrem aufpassen. Das ist nämlich auch ein Thema, das wird in den nächsten Monaten heißer werden, weil die Märkte steigen, viele Projekte, die performen ganz gut und es kommt dann der Tag, da wollen die Leute raus. Es sind die Teammitglieder, die wollen vielleicht raus, es sind die VCs, die Investoren, die früh dabei waren, die wollen raus. Und wie kommen sie raus? Indem sie Exit Liquidity dazu holen. Also das sind Leute, die zum späteren Zeitpunkt ihr Geld reingeben. Also ihr investiert eure Euros, sie bekommen sie und ihr bekommt dann einen Token, der vielleicht wertlos werden könnte oder signifikant im Preis fallen könnte. Hm. Passt auf, dass ihr nicht Exit
Liquidity ist nicht jeder Kleininvestor, Lukas, ist nicht jeder Kleininvestor mal Exit Liquidity?
Naja, würde ich nicht sagen.
Denke mal an so Börsengänge.
Ja.
Beim IPO, egal was man macht, man gibt die Aktien dann immer an die breite Masse und casht selber aus.
Oder? Ja, aber in der Regel machst du das ja beim IPO, weil du davon ausgehst, dass die Preise steigen, was auch oft der Fall ist natürlich. Das ist ja was anderes in dem Fall, würde ich sagen. Aber wenn du wirklich Exit Liquidity bist, ich glaube, es wird viele Projekte geben, die nutzen jetzt diesen Bullrun, der jetzt gerade ansteht, um quasi final aufzugeben und nochmal schnell ihr Geld zu liquidieren, also ihre Token zu verkaufen. Mhm. Und dann gibt es sicher viele Projekte, die reden den Leuten irgendwelche Träume ein und sagen, hey, jetzt musst du investieren, jetzt kommt die große Zukunft. Es gibt ja Projekte, die waren ja tot eigentlich und wurden jetzt auf einmal zu KI-Projekten und das ist eigentlich nur der Hintergrund gewesen, dass sie schnell noch auf den KI-Hype aufspringen wollten, ihre restlichen Token verkaufen wollten und dann Schluss machen wollten. Das sieht man zum Beispiel bei den Verlierer der Woche, Story.ip oder Story, Hashtag IP, wo der Gründer nach 3,5 Jahren und nur 6 Monate, nachdem der Token rausgegeben wurde, nun sagt, ja, er muss sich auf andere Projekte fokussieren. Er geht raus nach 6 Monaten, Monate nachdem der Token generiert wurde und er einen Haufen Geld damit verdient hat und macht jetzt auch ein KI-Projekt stattdessen. Also sowas muss man unbedingt aufpassen, dass man jetzt nicht in den nächsten Monaten zur Exit Liquidity wird. Deswegen ist das unser Kryptokulturpunkt der Woche.
Aber Lukas, irgendwer ist immer Exit Liquidity, außer bei solchen Coins und Tokens und Aktien und was auch immer, die immer weiter steigen. Also bei Bitcoin zum Beispiel, da gibt es wahrscheinlich keine Exit Liquidity, weil der einfach dann auf mehrere Millionen weiter steigen wird. Keine Finanzberatung natürlich. Aber bei allen anderen Projekten, die halt in die Dezentralität gegeben werden und wo die Gründer, die halt am Anfang vielleicht 10% oder 15% dieser Token bekommen, dann einen Großteil auscashen, weil sie einfach diese Belohnung entgegennehmen wollen für ihr Risiko und ihre unternehmerische Tätigkeit, die sie eingegangen sind, dann ist irgendjemand, der diesen Token als letztes hält, der ist dann, ich meine, klassisch natürlich beim Ponzi, je schlimmer das mehr das Ponzi ist, desto schlimmer ist das natürlich, aber ja, irgendwer ist immer der am Schluss den Token hat und das ist dann die Exit-Liquidity für die frühen Investoren oder für die Gründer natürlich. Ja. Was sagst du?
Don't be Exit-Liquidity.
Ja, also früh dabei sein, die Kryptologen hören, wir schauen, dass wir die Tipps immer zeitnah bringen, dass ihr früh genug dabei seid und dass ihr nicht die Letzten seid, die einsteigen, wenn es schon sehr, sehr teuer ist und damit kommen wir zu einer anderen lustigen Sache, nämlich jemanden, der gedacht hat, dass aus Exit Liquidity sein wird, an die er die Bitcoin verkauft und da hat man sich offenbar sehr getäuscht. Das ist eine Sache, die besonders unsere bulgarischen Zuhörer ärgern wird. Also laut Statistik ist das genau einer. Grüße gehen raus nach Bulgarien. Da hat man ja, ich glaube 2026 wird man als 21. Land den Euro einführen. Und zugleich muss man sagen, heute könnte man 100% der Staatsschulden, und Bulgarien hat ja nicht so viele wie viele andere Staaten, könnte man aber mit diesen Bitcoin zurückzahlen, die man 2018 verkauft hat. Anscheinend hat Bulgarien 2018 213.000 Bitcoin veräußert, die man beschlagnahmt hatte und damals für 3,5 Milliarden Dollar für schnelles Geld verkauft und eben durch diese hohe Zeitpräferenz eindeutig draufgezahlt, weil heute werden das nicht mehr 3,5, sondern 25 Milliarden Dollar, was etwa den Staatsschulden der Republik Bulgarien entspricht. Das ist auch ein weiteres mahnendes Beispiel, Lukas, nach dem Freistaat Sachsen. Ja. Auch der könnte heute, glaube ich, mit seinen Bitcoin, wenn ich das richtig gerechnet habe, so überschlagsmäßig, circa die Hälfte seiner Schulden begleichen. Man muss aber dazu sagen, Sachsen ist das am wenigsten verschuldete Land Deutschlands. Habe ich auch rausgefunden, wusste ich nicht.
Okay, wusste ich auch nicht so. Aber ja, es gibt auf der Webseite vom Blocktrainer, gibt es ja dieses automatische Tool, das das berechnet. Die hätten 2,3 Milliarden mehr gemacht, wenn sie gehalten hätten. Das ist ein Zuwachs von fast 88% in der Gegend. Und Bulgarien auch spannend, die hätten mehr Bitcoin heute, als die USA hätten in ihrer strategischen Reserve halten aktuell, auch spannend.
Stimmt. Stimmt, sehr, sehr, sehr interessant, dass man sagt, dieser Staat könnte die Nummer 1 sein dann an Bitcoin-Reserven. Ja. Aber wie üblich bei solchen Berichten gibt es auch wieder Kritik, Lukas, weil, also und die ist auch berechtigt, es gibt auch Zweifel daran, ob Bulgarien wirklich jemals so viele Bitcoin besessen hat. Und auch daran, ob es, falls es diese besessen hat, diese wirklich verkauft hat. Also vielleicht haben sie noch welche und das ist eigentlich eine Falschmeldung, weil offiziell wurde das so nie bestätigt. Anscheinend, das ist zumindest, was meine Recherche ergeben hat, vielleicht liege ich auch komplett falsch, lass uns das wissen. Ich fand die Neuigkeit jetzt skurril und lustig und jetzt nicht so wichtig, als dass ich gesagt hätte, ich spendiere noch eine Stunde, um da weiter reinzuschauen. Ich glaube, was wichtiger ist, ist das Folgende, nämlich der Tipp der Woche, Lukas. Wir haben einen richtig tollen Tipp und der könnte euch reich machen oder zumindest ein bisschen Geld beschaffen.
Ja, liebe Leute, es gibt gratis Geld. Das mögen wir doch alle, ja? Das mögt ihr doch so gerne. Midnight, in Klammer Night, heißt der Ticker davon, ist eine Sidechain von Cardano, vom Cardano-Ökosystem. Das ist also ein neues Blockchain-Protokoll, das auf den Markt kommt. Das ist dazu gemacht, um eben Zero-Knowledge-Proofs zu integrieren in Cardano quasi. Irrelevant an der Stelle, denn für viele von euch ist nur relevant, es gibt einen Airdrop. Und zwar den sogenannten Glacier Airdrop. Und der ist schon mitten im Gange. Nämlich wurde am 11. Juni ein sogenannter Snapshot gemacht. Das heißt, man hat sich angesehen, wo auf unterschiedlichen Börsen, auf welchen Wallets, wo auf unterschiedlichen Blockchains, auf welchen Wallets nämlich Geld vorhanden war. Und die Kriterien, die man beachten muss, sind folgende. Man braucht Minimum 100 US-Dollar Gegenwert an folgenden Token. ADA, also Cardano, BTC, Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, AVAX, XRP oder BAT, der Basic Attention Token, der ist auch dabei. Wenn man auf seiner Wallet...
BNB auch noch.
Ja, BNB ist dabei, genau. Habe ich erwähnt. Und genau, diese acht verschiedenen Kryptowährungen, wenn man die gehalten hat auf einer Wallet zum Zeitpunkt des 11. Juni beim Snapshot, wenn man das gehabt hat, dann bekommt man einen Anteil von diesem Glacier Airdrop auf seine Wallet. Was muss man dazu tun? Es gibt eine Website, die werden wir verlinken, weil wir wissen ja, ihr werdet nicht danach googeln, weil wenn ihr danach googelt, werdet ihr vermutlich irgendwelche Scam-Ads finden. Wir werden das direkt für euch verlinken auf der Webseite. Vom dem Projekt könnt ihr nachsehen, ob eure Wallet dafür ausgewählt wurde, dass ihr diesen Airdrop erhaltet. Und was wir so gehört haben im Markt, könnte relativ lukrativ sein, oder Alex, was denkst du?
Ich glaube, es kriegen vor allem sehr viele Akteure etwas. Also wenn ihr ein bisschen Kryptogeld im DeFi-Bereich habt, es sei Solana, es sei auf Cardano, es sei auf irgendeiner EVM-Chain, dann solltet ihr nachschauen. Also es ist ja auch BNB und AVAX dabei und Ethereum. Also alle Adressen versuchen zu verbinden, kontrolliert habt ihr Token bekommen. Ich habe selber nachgeschaut, es kann von sehr kleinen Beträgen für kleinere Wallets bis relativ große Beträge gehen. Ich befürchte, wenn ihr Ethereum gestaked hattet, wurde das eben nicht reingenommen oder ist das, oder täusche ich mich da, Lukas?
Das weiß ich jetzt aktuell nicht, das müsste man nachschauen.
Ja, aber ich glaube nämlich, dass die im Wallet liegen mussten zu dem Zeitpunkt und das ist natürlich blöd für alle Staker. Ich habe ja selber meine Ether natürlich gestaked und das ist natürlich nicht optimal. Aber ich habe auf jeden Fall ein bisschen ein Neid bekommen. Ihr solltet nachschauen, ob ihr auch welche habt. Und ich glaube, Lukas, du hast ganz sicher auch ein bisschen Neid bekommen.
Genau, weil
wenn's,
du...
gratis Geld ist, ist es gratis.
Genau, genau. Und das Interessante ist, spekulativ, was unsere Freunde hier gesagt haben, ist, Neid wird erwartet, dass es unter den Top 20 der Krypto-Assets landen könnte am Ende. Mhm. Und circa, zum Zeitpunkt damals, jetzt der, ich weiß nicht, wie aktuell das jetzt ist, circa einen Preis von 0,42 US-Dollar haben könnte, also 42 Cent. Das heißt, da steht, wer einen Ether-Token hatte, der bekommt über 50.000 Neid. Das ist brutal quasi. Da könnte relativ ein riesiger Airdrop einfach zukommen. Was wir an der Stelle noch nicht wissen, was ist mit den ganzen Geldern, die auf Kryptobörsen liegen, auf zentralisierten Börsen liegen, zum Beispiel Kraken oder Binance oder Bybit. Ich glaube, Alex, ich glaube, du stimmst da echt zu, das wird vermutlich schon so sein, dass bei so einer Magnitude, bei so einer Größe von einem Airdrop, dass das natürlich von diesen Börsen gelistet wird einerseits und an die Leute weitergegeben wird.
Also wir wissen aus Erfahrung damals von Bitcoin Cash, das war ja dieser Fork von Bitcoin oder auch von Ethereum Classic, dass die meisten großen Börsen bei einer solchen Dimension hier mitgehen und den Benutzern auch ihre Anteile geben. Ich glaube, das müssen die auch, weil bei Neid, also wenn jetzt Binance hergeht und Binance hat eine sehr schöne Historie, dass sie immer eigentlich alles, was sie bekommen, auch den Benutzern weitergeben. Aber wenn jetzt Binance hergeht und das macht, dann werden natürlich die Benutzer anderer Börsen sauer sein. Das heißt, ich glaube, wenn ein paar große Spieler das machen, dann werden das vermutlich fast alle machen. Dann müssen wir aber warten. Ich denke mal, die werden die Verteilung dann vornehmen, wenn der Token auch gelistet wird. Ja.
Genau. Zum aktuellen Datum habt ihr circa 47 Tage noch Zeit. Also gibt es 60 Tage lange Periode, um das zu claimen. Schaut euch bitte alle eure Wallets durch. Es werden 50% der Token werden an Ether-Halter gegeben, 20 an Bitcoin-Halter und die letzten 30 werden aufgeteilt auf Ethereum, XRP, Solana, AVAX, BNB und BAT. Also relativ breit, relativ groß, relativ spannend. Deswegen unser Tipp der Woche, unbedingt alle eure Wallets durchchecken.
Großartig, Lukas. Und dann haben wir noch eine kleine Ankündigung. Wir haben es ganz am Anfang schon gesagt. Es gibt $100 heute zu gewinnen in dieser Folge. Und um die $100 zu bekommen, müsst ihr nur eines machen. Wir werden am Ende dieser Folge in der Beschreibung auf den diversen Podcast-Plattformen, aber auch auf YouTube, den Link, also als ersten Link tun wir den rein, Lukas, damit den jeder findet, werden wir einen Link reinposten oder reinstellen, einen Link anhängen, wo ihr ein Formular ausfüllen könnt. Wir fragen euch nämlich um eure ehrliche Meinung, was ihr bei den Kryptologen mögt, was wir verbessern sollen. Und als kleines Dankeschön verlosen wir zweimal $50 für zwei zufällig ausgewählte Antworten. Das heißt, jeder, der mitmacht, ist bei uns in der Liste. Jeder, der mitmacht, bekommt die Chance, dass er die Hälfte dieser $100 gewinnt. Das ist ein bisschen so das Dankeschön für eure Fragebogenzeit. Es dauert nur ein paar Minuten. Wir wissen das ja aus der Forschung. Man gibt dann auch, wenn man so Versuche macht, zum Beispiel gibt man eine kleine Aufwandsentschädigung an die Teilnehmer. Und auch hier haben wir ein kleines Budget aufgetrieben von uns, das wir da weitergeben möchten. Und wir freuen uns über jeden, der hilft. Also nicht unbedingt wegen den Dollarn. Füllst das bitte so aus, dass es uns wirklich hilft. Wir wollen nämlich diese Show noch viel, viel größer machen für euch. Wirklich eine großartige Show, das Konzept auf eine großartige Art überarbeiten und das noch besser machen. Und sagen jetzt schon herzlich Danke für die, die mitmachen bei dieser Aktion. Und damit kommen wir zum Ausblick. Was steht an, Lukas?
Ja, es gibt einiges zu melden. Es ist ja eigentlich Sommerzeit, aber ganz wichtig ist, die Inflationsraten in Europa werden bald bekannt gegeben. Am Mittwoch nämlich hören wir, wie die Inflation sich bewegt hat in der Europäischen Union und in Großbritannien. Warum ist das wichtig? Weil die Inflation sagt uns viel über die Wirtschaft und sagt uns auch, wo die Zinsen weiterhin gehen. Und wie der Alex schon gemeint hat, ich warte ja darauf, dass in den USA die Zinsen weiter gesenkt werden, weil wenn die Zinsen in den USA fallen, oder Donald Trump will das ja auch unbedingt, da will ja auch den Federal Reserve Chef, den Powell, loswerden, was auch relativ bald passieren wird, denke ich. Spätestens eben Anfang 2026 ist er weg und dann gibt es jemanden, der die Zinsen nach unten bewegen wird, glaube ich. Und das ist eben gut für uns im Kryptomarkt.
Ich hoffe, die EZB hat sich nicht verschätzt, dass sie nicht die Zinsen so früh gesenkt haben, dass sie jetzt halt wieder erhöhen müssen oder zumindest stagnieren müssen für zu lange. Also es kann natürlich sein, dass Europa da vorneweg zu früh die Zinsen reduziert hat. Ich bin gespannt. Und ja, und dann werden wir noch bald, das können wir schon ankündigen, eine Linkliste veröffentlichen auf unserer Webseite, wo wir alle wichtigen Ressourcen verlinken wollen, die wichtig sind, um den Kryptomarkt zu studieren. Also diverse Plattformen mit Analytik, diverse Seiten, die man kennen muss, wenn man tief in Krypto ist, dort als Verzeichnis, damit man die auch immer wieder findet. Und außerdem, das haben wir vielleicht schon einmal, glaube ich, beim letzten Mal oder so schon erwähnt, wir arbeiten an einem Einsteigerkurs für alle, die sich ein bisschen tiefer mit Krypto befassen wollen, gibt es auch bald den Einsteigerkurs. Und damit darf ich Servus sagen heute wieder, Lukas, hat mich gefreut, dass wir wieder eine Folge aufgenommen haben. Müssen wir schauen, ob wir bald wieder wöchentlich zu euch kommen, weil es wird ja immer heißer wieder am Kryptomarkt. Und wir werden auch, also es sind auch zahlreiche Interviews geplant in den nächsten Wochen und da werden wir auch euch auch versorgen mit neuen Inhalten. Und damit sage ich Servus, danke fürs Zuhören.
Danke, liebe Leute, danke Alex und schon bis bald. Alles Gute bis dahin.
Das war ein weiteres Kapitel unserer Reise durch die Welt der Kryptowährungen mit den Kryptologen. Wir hoffen, dir hat diese Folge gefallen und danken dir fürs Zuhören. Bleib neugierig und vergiss nicht, uns zu abonnieren, um keine Episode zu verpassen. Teile gerne deine Anregungen und Fragen über unsere Social-Media-Kanäle mit uns. Lukas und Alex freuen sich schon auf die nächste Folge. Bis dann!